Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Ein Hirntumor. Für viele Menschen ist das eine Diagnose, die sofort Angst auslöst und das Leben der Betroffenen auch schlagartig verändert. Gleichzeitig ist es eine Diagnose, die heute medizinisch viel differenzierter betrachtet werden muss als früher. Der Alltag in der Neurochirurgie bewegt sich zwischen Angst, Hoffnung und Hightech-Medizin. Und es ist auch der Alltag meiner beiden heutigen Studiogäste. Frau Professor Dr. Anne Karolus, leitende Oberärztin der Neurochirurgie am Diakonieklinikum Junge Stilling. Und Frau Dr. Aysela Salkiza, Fachärztin für Neurochirurgie. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Schön, dass Sie da sind.
Danke, hallo.
Hallo.
Am Mikrofon begrüßt Sie heute Tabea Stoffers und wir reden über das Leben mit einem Hirntumor. Wir steigen direkt ein ins Thema, welche verschiedenen Arten von Hirntumoren gibt es denn?
Die Hirntumoren können entweder hirneigen oder Metastasen sein. Die hirneigenen Tumoren sind sogenannte primäre Hirntumoren, das heißt, die entstehen aus den Zellen im Gehirn. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Metastasen die Absiedlungen von den anderen Tumoren oder sogenannte sekundäre Hirntumoren. Die Tumoren, die gerne ins Gehirn metastasieren, sind Lungenkrebs, Brustkrebs und der schwarze Hautkrebs. Es gibt auch eine weitere Einteilung in gutartige, intermediäre und bösartige Hirntumoren. Intermediär bedeutet gutartig mit potenzieller Entartung. Mhm. Und so eine Einteilung hat die Weltgesundheitsorganisation vorgenommen, und zwar in 4 WHO-Grade, wobei WHO-Grad 1 ein gutartiger Tumor mit guter Prognose bedeutet und WHO-Grad 4 ein bösartiger Tumor ist.
Mhm. Und gibt es Altersgruppen, bei denen bestimmte Tumorarten häufiger auftreten, jetzt wenn man diese verschiedenen Arten vergleicht?
Ja, zum Beispiel die Metastasen, die treten öfter bei alten Patienten auf.
Okay. Spielt die Genetik auch eine Rolle beim Hirntumor jetzt speziell?
Ja, genau, zum Beispiel bei manchen hirneigenen Tumoren schon.
Okay. Was macht denn ein Hirntumor für Symptome? Man denkt jetzt so an Kopfschmerz, vielleicht Schwindel, neurologische Ausfälle, also irgendwie, keine Ahnung, dass man mal umkippt oder so.
Genau, also das kommt sehr stark auf die Größe an und auf die Lokalisation, wo dieser Hirntumor sitzt. Wir haben ja ganz verschiedene funktionelle Areale auch im Gehirn und je nachdem kann es dann zu Wesensänderungen, zu Lähmungen einer Extremität, zu kognitiven Defiziten, zu Sprachstörungen führen. Es ist aber wichtig, wie Sie sagten, Kopfschmerzen, Schwindel, das ist potenziell möglich, aber das sind hochgradig unspezifische Symptome. Das heißt, man braucht jetzt keine Sorge zu haben, weil man unter Kopfschmerzen leidet, dass man einen Hirntumor hat. Das ist einfach ein sehr weit verbreitetes Symptom, kann im Rahmen von einem Infekt auftreten, die typische Migräne durch Hormonschwankungen, und so verhält sich es auch mit dem Schwindel. Und umgekehrt ist wichtig zu wissen, dass auch nicht jeder Tumor direkt Symptome macht. Also es gibt auch weite Areale im Gehirn, die sind funktionslos. Und wenn dort der Tumor sitzt, dann kann es unter Umständen auch so sein, dass der erstmal stumm ist. Oder es gibt auch die gutartigen, langsam wachsenden Tumoren, die eben gar nicht zwingend Symptome machen müssen. Ein vielleicht klassisches Symptom noch wäre der Krampfanfall. Das ist etwas, was wir häufig sehen, was sozusagen dann zu der Erstdiagnose führt.
Mhm. Aber jetzt, also ein Krampfanfall einmalig oder ist das dann immer direkt schon ein Hinweis?
Es gibt auch Krampfanfälle, die aus ohne ein strukturelles Korrelat oder ohne ein Tumorkorrelat entstehen. Aber jeder erstmalig aufgetretene Krampfanfall ist auf jeden Fall so abklärungsbedürftig, dass man sagt, man braucht eine Bildgebung, um eben auszuschließen, dass so etwas wie ein Tumor dahinter steckt.
Mhm. Und gibt es Fälle, in denen Sie auch Tumoren zufällig entdecken? Dann, wenn Sie, Sie haben ja eben gesagt, so einen stummen oder stillen Tumor.
Mhm. Ja, ganz häufig ist es so, dass die Patienten im Rahmen einer allgemeinen Kopfschmerzabklärung oder Schwindelabklärung eben MRTs bekommen und dass man dann zufallsmäßig was entdeckt. Und das ist dann auch zu einem Großteil so, dass man sagt, das ist gar nicht hinweisend für was Bösartiges, sondern vielleicht irgendwas Kleines, was man erstmal beobachten kann. Dazu kommen wir später auch nochmal.
Ja. Mhm. Wir gucken erstmal bei der Diagnostik, welche Möglichkeiten es da gibt, bei der bei den modernen diagnostischen Möglichkeiten?
Die diagnostischen Möglichkeiten haben sich insbesondere in den letzten 20 Jahren hochentwickelt. Heutzutage wird ein Hirntumor mit Hilfe Kernspintomographie oder MRT diagnostiziert. Diese Untersuchung liefert uns die Bilder vom Gehirn. Und mit Hilfe verschiedener Sequenzen oder Filtern kann man unterschiedliche Merkmale des Tumors darstellen. Je nach Tumorart reicht der Befund von einer fast sicheren Diagnose, wo die Operation meistens der nächste Schritt ist, bis hin zur Verdachtsdiagnose, wo man eine Biopsie oder Probeentnahme braucht, um eine sichere Diagnose feststellen zu können. Also zusammengefasst ist die MRT meistens der erste diagnostische Schritt.
Mhm. Und die sind ja auch sehr genau, glaube ich, in der Bildgebung. Ne?
Ja.
Wie wichtig ist die Gewebeprobe jetzt? Welche Bedeutung hat die?
Sehr wichtig. Nur mit einem histologischen Befund können wir genau wissen, was für Tumor ist das.
Okay. Und jetzt kommen wir mal zu den Behandlungsmöglichkeiten. Ist das immer dann direkt quasi das Todesurteil, wenn man hört, Sie haben hier einen Tumor, oder kann man da auch heilen?
Ja, das ist ganz differenziert auch zu betrachten. So wie wir gerade schon gesagt haben, gibt es ja durchaus die Befunde, wo wir erstmal ziemlich sicher sind, dass es sich um was Gutartiges handelt. So wie die Kollegin gerade gesagt hat, die letztliche Gewissheit kann uns immer erst der Gewebebefund geben. Aber es gibt Tumoren, bei denen wir von den Bildkriterien allein schon relativ sicher sein können, dass das was Benignes ist, und die Sicherheit erlaubt uns dann, dass wir sagen, das kann man verlaufskontrollieren. Also wir binden die Patienten dann an unsere Sprechstunde an und die bekommen zum Beispiel regelmäßige MRT-Kontrollen. Und da beobachten wir dann das Wachstumsverhalten und die Morphologie des Tumors. Und das ist dann auch nicht selten so, dass man sieht, da tut sich gar nichts. Das bestätigt dann unsere Vermutung, dass es hier ein gutartiger Befund ist. Und dann darf man diese Kontrollzeiträume auch strecken.
Also etwas Benignes ist also was Gutartiges. Ich versuche immer noch so ein bisschen die Begriffe zu erklären, die für Sie Alltag sind, für uns als Laien immer noch übersetzt werden müssen.
Ja, und dann gibt es die andere Kategorie, wo man sagt, da tut sich irgendwas. Da muss man weiter gucken. Und dann machen wir eben auch die Sicherung der Histologie. Und wenn sich das bestätigt, dass wir hier mit einem Tumor zu tun haben, der eine Wachstumsdynamik hat, eine Zellteilung, der dann damit auch in die Kategorie Maligne fällt, dann muss man sich überlegen, welche Therapie ist jetzt hier angebracht.
Mhm. Und was machen Sie dann? Also welche Therapiemöglichkeiten haben Sie dann?
Da wäre dann schon als erstes die Operation zu nennen, die wir dann durchführen, wenn wir abgewogen haben zwischen der Sicherheit für den Patienten, auch dem Fakt, kann man das so machen, dass die funktionellen Areale erhalten bleiben. Also wir möchten natürlich nicht sozusagen eine Tumorentfernung machen und der Patient geht danach mit vielen neurologischen Defiziten raus. Und wenn wir aber sozusagen anhand der Diagnostik wissen, das ist jetzt recht gut möglich, dann strebt man eine Tumorentfernung, eine operative an. Wenn wir sagen, das ist eher schwierig, weil der Tumor bereits ein Areal infiltriert, was eben auch Funktionen hat, dann würde man die kleinere Variante, die operative, machen. Das ist dann diese Gewebebiopsie. Das passiert auch durch so kleine Nadeln zum Beispiel, kleine Zugänge, und man gewinnt ein bisschen Gewebe. Und der Pathologe untersucht es. Mittlerweile gibt es auch Untersuchungen auf der Oberfläche des Tumors, gibt es molekulare Merkmale. Und dann kann man entsprechend auch eine Therapie einleiten. Und da haben wir dann zum einen die Chemotherapie, also es gibt Medikamente. Und da tut sich, wenn auch langsam, aber doch kontinuierlich etwas. Und es wird immer mehr entwickelt, auch die sogenannten Targeted Therapien, also sehr gezielte Antikörpertherapien und Medikamente. Und zum anderen ist der Klassiker immer noch die Bestrahlungstherapie.
Mhm. Bei einem benignen, also einem gutartigen Tumor, hängt das auch von der Lage ab, ob man warten kann? Also der kann ja gutartig sein, aber er liegt halt echt blöd, ja?
Definitiv, ja.
Wenn der jetzt wächst, das wäre fatal.
Das ist eine sehr gute Frage. Deswegen ist es auch im Gehirn etwas schwieriger, diese Trennung zwischen gutartig und bösartig rein anhand der Wachstumsmerkmale des Tumors zu machen. Denn es gibt benigne, also vom Wachstumsverhalten gutartige Tumore, die also langsam wachsen, die aber trotzdem in einer Region sitzen, wo sie schnell Probleme machen und bis hin dazu, dass sie lebensgefährlich werden können. Mhm. Und auch dann müssen wir natürlich abwägen, ist es vielleicht sinnvoll, hier zeitnah zu operieren oder auch risikoreich. Also eine benigne Struktur kann auch maligne Züge im Gehirn aufweisen, auch wenn das Wachstumsverhalten das eigentlich gar nicht hergibt.
Mhm. Also gutartig und bösartig ist nur jetzt das Wachstumsverhalten oder auch noch in der, sagen wir, Struktur oder so des Tumors, dass der aggressiver ist?
Genau, also das ist das Erste, der Pathologe guckt, wie schnell findet eine Zellteilung statt. Mhm. So sind ja generell die bösartigen Tumore klassifiziert. Schnelle Zellteilung, schnelles Wachstum und Streuung sind so die Kriterien für Bösartigkeit. Im Gehirn kommt eben dazu noch die Lokalisation und die Nähe zu potenziell lebenswichtigen Strukturen.
Mhm. Spielt auch die Lebensqualität natürlich der Betroffenen vor der OP, nach der OP,
ja,
dann eine,
ja,
Rolle? Ja. Wie sicher ist denn so eine OP heutzutage? Also wenn ich jetzt höre Hirn-OP, denke ich, ach du liebe Zeit, das ist mit Risiken verbunden und so. Welche Hilfsmittel gibt es denn heutzutage im Hightech-OP?
Die neurochirurgischen Operationen sind präzise und sicher. Wir kommen hier in Hightech-Bereich in der Neurochirurgie und ich möchte einige Verfahren nennen, die wir in unserer Klinik verwenden. Wir führen unsere Operationen mit dem Mikroskop und Neuronavigation durch. Die Neuronavigation ist ein Verfahren, das wie ein GPS-System funktioniert. Das ermöglicht den Chirurgen, die Instrumente Millimeter genau in Echtzeit auf MRT- oder CT-Bildern zu verfolgen. Das erhöht natürlich die Präzision. Es gibt auch eine besondere Fluoreszenz, die uns hilft, die bösartigen Tumorzellen sichtbar zu machen. Mhm. Das verbessert das OP-Ergebnis und maximiert Resektionsausmaß. Dann in der Neurochirurgie spricht man oft von einer Mixed Reality, das heißt, dass man mit Hilfe besonderer Brillen oder Mikroskop die 3D-Hologramme der Patientendaten zum Beispiel auf OP-Feld übertragen kann, so dass der Chirurg sehr gut über die Strukturen im Gehirn informiert wird. Es gibt auch eine besondere Visualisierung der Faserbündeln, die die funktionellen Zentren im Gehirn miteinander verbinden. Und mit Hilfe dieser Visualisierung werden die Verletzungen von solchen Zentren vermieden, zum Beispiel für die Sprache. Und mit Hilfe solcher Visualisierung wird vermieden, dass der Patient nach der Operation Sprachstörung hat. Es gibt natürlich auch andere Verfahren, die uns helfen, die Verletzungen von wichtigen Strukturen im Gehirn oder in der Wirbelsäule zu vermeiden, wie zum Beispiel neurophysiologische Untersuchungen, was wir auch in unserer Klinik durchführen und so weiter.
Gibt es denn auch eine Kehrseite von dieser Hightech-Medizin?
Ja, also es ist schon so, wir haben auch am Jungstilling, muss man sagen, bewegen wir uns wirklich so im High-End-Bereich, was die technischen Möglichkeiten betrifft. Wir haben eine absolut moderne Neuronavigation, wir haben Bildsysteme, wir haben alles sehr hoch entwickelt. Und das ist auch schön und man muss sich das auch zunutze machen. Das ist auch wichtig, dass man auf diese Maßnahmen zurückgreift, weil sie eben die Sicherheit erhöhen. Und trotzdem ist es so, man muss sagen, das, was wir hier haben, das ist nicht repräsentativ für den größten Teil der Welt. Also es ist immer noch so, dass diese Techniken sehr teuer sind. Und es ist auch möglich, eine Hirntumorchirurgie und auch eine gute Hirntumorchirurgie anhand von anatomischen Kenntnissen und Erfahrung durchzuführen. Und wir müssen uns ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in diesem Hightech-Kosmos zu sehr verlieren, beziehungsweise dass wir die Basis verlieren. Es muss jeder, der sich dieser Verantwortung stellt und im neurochirurgischen OP agiert, muss trotzdem wissen, wo bewege ich mich? Was mache ich, wenn jetzt zum Beispiel eine Navigation ausfällt, ein Bildsystem ausfällt? Wo erwarte ich den Tumor? Wie möchte ich da vorgehen? Und deswegen legen wir hohen Wert eben auch auf anatomische Landmarken, auf die ganze Kenntnis dieser dreidimensionalen Anatomie und setzen voraus, dass das auch die Assistenzärzte wirklich lernen, dass man vorab eine gute Planung macht und sich schon vorstellt, wo will ich hin, wie komme ich da hin, sodass das ein gutes Add-on-Tool ist, aber man muss auch lernen, ja, ohne das zurechtzukommen.
Ja. Kann es auch sein, dass Patienten dann, wenn sie so hören, welche Möglichkeiten es gibt, dann auch erwarten, dass man alles machen kann, dass alles möglich ist? Erleben Sie das auch? Also nach dem Motto, okay, ich habe einen Hirntumor, aber den kann man ja bestimmt rausoperieren auf jeden Fall. Also mit den heutigen Möglichkeiten müsste das doch gehen.
Ja, also Patientenerwartungen sind sehr unterschiedlich.
Stimmt.
Es ist ja die Aufgabe von uns als Ärzten, eben im Vorfeld die Gespräche so zu führen, dass man sagt, man steckt realistisch fest, was ist möglich, was nicht. Man muss so aufklären, dass der Patient gut informiert ist und Bescheid weiß, wie risikoreich ein Eingriff ist oder nicht. Und anhand der Information dann auch die Entscheidung für sich treffen kann, möchte ich das oder nicht.
Hat auf jeden Fall mit einer ethischen Verantwortung auch zu tun, das zu vermitteln und dann auch.
Ja, aber das ist ja in allen Bereichen, also jetzt nicht nur am Gehirn so, sondern generell im chirurgischen
Bereich. Aber es ist ein besonders sensibler Bereich, würde ich mal sagen. Wie geht man als Operateur mit der Verantwortung um, am Gehirn zu operieren? Das ist ja jetzt was anderes, als wenn ich was am Fuß habe. Also.
Das wird vielleicht den Fußchirurgen nicht ganz gerecht, wenn man das jetzt so sagt.
Also ich hätte mehr Angst, wenn ich sage, es könnte am Fuß was schief gehen oder am Gehirn.
Genau, also ich glaube, die Angst kommt ja immer so ein bisschen daher, dass man sagt, im Gehirn sitzt sowas wie die Persönlichkeit, wie die Sprache, das Denken, also die ganzen kognitiven Eigenschaften. Bin ich noch ich selber, wenn ich aufwache? Und da ist es wichtig zu wissen, also es ist nie eine alleinige Verantwortung. Wir besprechen jeden Fall, wo am Gehirn operiert wird, der wird im Team besprochen. Eigentlich sogar nicht nur im Team, sondern interdisziplinär. Wir haben ein interdisziplinäres Tumorboard und jeder Tumorpatient läuft über dieses Board und wird erstmal beraten. Da sind Onkologen mit drin, da sind Strahlentherapeuten mit drin, da sind wir mit drin, Neurologen. Und dieses Team trifft dann zusammen die Therapieentscheidung. Und wenn es so ist, dass man sagt, die ist operativ, dann wird das eben auch innerhalb vom Team ja nochmal zusammen geplant. Das heißt, es wird besprochen am Tag vorher, wie wird der Zugang gewählt, welche Mittel brauchen wir. Sodass es jetzt nicht so ist, dass die eine Person, die da jetzt im OP sitzt, eigentlich die Verantwortung alleine auf ihren Schultern trägt. Und es ist auch so, dass man im Operationssaal nicht alleine operiert, sondern immer mindestens zu zweit. Zudem sind ja da auch noch andere Personen anwesend, die dann zum Beispiel das sogenannte Monitoring machen, also die Funktionsüberwachung. Die OP-Schwestern, nicht zu unterschätzen, haben eine ganz wichtige Rolle, die Anästhesie. Es ist auch da ein Team und dann ist es so ein bisschen ein Hineinwachsen in diese Situation und das wird dann irgendwann zu einer gewissen Routine auch. In der Neurochirurgie ist es auch so, dass der Assistenzarzt eher spät sozusagen anfängt, alleine zu operieren. Das ist die ganzen ersten Jahre sind so, dass man guckt und vielleicht ein bisschen mitmacht und es ist dann irgendwann übernimmt der den einen Handgriff den nächsten. Also es ist immer sehr kontrolliert, wie das passiert. Und dann ist der zweite oder ein Baustein ist dann eben noch eine sehr gute Aufklärung des Patienten im Vorfeld, dass man einfach weiß, wie ist die Erwartung, was erwarten wir, wann hören wir vielleicht auch auf mit nicht ganz zufriedenstellendem Ergebnis bezüglich der Resektion, aber zum Schutz der Funktion, was kann passieren und dass er das im Vorfeld weiß und so geht man dann eigentlich damit um, ja.
Also Teamarbeit wird ganz groß geschrieben.
Ja.
Was sind denn typische Ängste von Patienten? Also ich habe jetzt eben das ein bisschen überspitzt dargestellt, dass der Patient kommt, sie können das bestimmt machen. Ich glaube, der häufigere Fall ist es, dass Patienten verzweifeln und Ängste haben.
Ja.
Was sind so Ängste, mit denen sie konfrontiert sind?
Also Ängste bei Patienten mit der Diagnose Hirntumor sind normal und zu erwarten. Daher ist eine psychologische Unterstützung, also psycho-onkologische Unterstützung und Austausch in Selbsthilfegruppen von großer Bedeutung in der Behandlung von Hirntumoren. Das heißt, bei uns wird jeder Patient gescreent und gegebenenfalls psycho-onkologisch vorgestellt und behandelt, da die Patienten ganz viele Ängste haben, wie zum Beispiel Angst vor Persönlichkeitsveränderung, vor dem kognitiven Abbau, Epilepsie, Tod, Schmerzen und so weiter. Ich möchte aber hier auch betonen, dass nicht nur die Patienten, sondern Angehörige bzw. die Familie soll auch entsprechend unterstützt werden, denn die Angehörigen ganz oft auch überfordert mit der Diagnose sind und auch viele Ängste haben dürfen. Und die können auch zum Beispiel psychoonkologische Unterstützung in unserer Klinik bekommen.
Haben Patienten mehr Angst vor der Diagnose oder vor der Operation oder Therapie?
Ich glaube mehr von der Prognose, würde ich sagen.
Was Sie dann sagen, wie das vermutlich ausgehen wird, oder?
Ja, das ist schon immer so ein bisschen dieser Schreckmoment. Was ergibt denn jetzt das pathologische Ergebnis?
Was hilft denn Patienten erfahrungsgemäß am meisten, mit der Situation umzugehen? Sie haben jetzt gerade die Psychoonkologie genannt. Sicherlich auch ein gutes soziales Netz, wo man aufgefangen wird mit so einer Diagnose, die ist ja nicht.
Also wir haben in der letzten Zeit auch Selbsthilfegruppen. Ich glaube, das wird auch sehr gut funktionieren. Das haben wir alles im Rahmen der Zertifizierung für ein neuroonkologisches Zentrum getan. Das soll sich dann mit der Zeit zeigen, aber ich glaube schon dran, dass das helfen wird.
Ja, der Austausch mit anderen Betroffenen.
Genau. Ist also die Situation, man steht da nicht alleine, dass es gibt andere, die berichten können, wo vielleicht auch ein normales Leben wieder ganz gut möglich ist. Wir haben auch Verläufe von Patienten, die per se keine ganz günstige Prognose haben und trotzdem aktuell erstmal ein normales Leben weiterführen können. Diese Verläufe gibt's. Und so wie die Frau Salkitzer sagt, sind wir gerade dabei, auch da Selbsthilfegruppen auf die Beine zu stellen und Patienten zu informieren über Veranstaltungen und sowas. Der Austausch hilft immer. Ne?
Ja. Wie läuft denn eine Tumorsprechstunde ab? Ich habe gelesen, dass Sie Tumorsprechstunden anbieten.
Genau. Wie gesagt, im Rahmen der Zertifizierung für das Neuroonkologische Zentrum haben wir in unserer Klinik seit 2025 die Tumorsprechstunde. Die läuft jede Woche und die Patienten können gerne einen Termin über das Neurochirurgische Sekretariat vereinbaren, insbesondere die Patienten mit Erstdiagnose Hirntumor. Und von dort, von der Tumorsprechstunde, kann man gegebenenfalls weitere Diagnostik organisieren und durchführen oder gegebenenfalls den Patienten stationär aufnehmen. Manche Patienten brauchen nur regelmäßige Kontrollen, zum Beispiel Patienten mit kleinen gutartigen Befunden. Und solche Kontrollen kann man auch über die Sprechstunde laufen lassen. Auf der anderen Seite, die Patienten, die an Hirntumor operiert wurden, werden auch über die Tumorsprechstunde kontrolliert und weiter behandelt. Wie die Kollegin schon gesagt hat, es gibt Tumorboard. Jeder Fall, jeder Patient wird in der Tumorkonferenz vorgestellt und die Tumorsprechstunde ist stark mit der Tumorkonferenz verbunden.
Und wenn Sie so eine Kontrolle, so eine Verlaufskontrolle durchführen, wird dann auch ein CT oder ein MRT gemacht in dieser Sprechstunde?
Also meistens eine MRT-Kontrolle.
Ja, okay. Jetzt haben wir vorhin schon mal von der Tumorkonferenz gesprochen. Da sind ja dann verschiedene Ärzte aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammen und sie gucken sich diesen Patienten dann individuell an. Welchen Vorteil hat das denn für die Patienten dann?
Also diese Tumorboards, die sind mittlerweile eigentlich ein Muss an allen Kliniken, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und das läuft so ab, dass eben die verschiedenen Fachrichtungen zusammenkommen und die Patienten strukturiert durchgesprochen werden und jede Fachrichtung dann auch ihre Meinung dazu beitragen kann und man zu einem Konsens kommt, was hier die optimale Empfehlung ist. Und bei uns, wie gesagt, sind da die Onkologen mit dabei, die Neurologie, es wird dazugeschaltet, also das ist teilweise live und teilweise werden da die Leute eingeschaltet, auch der Pathologe zum Beispiel, der dann vielleicht noch sagt, was gerade das letzte Ergebnis erbracht hat. Die Strahlentherapeuten sind mit drin und oft auch die Psychoonkologie, sodass wirklich so ein Gesamtkonzept entsteht und der Patient sicher sein kann, alle haben das mitbeurteilt und haben mitgesprochen.
Und diese Ergebnisse, wenn Sie jetzt so einen Patienten da durchgesprochen haben, wie schnell fließen die dann in die Behandlung ein? Unmittelbar,
eigentlich? Genau. Ja. Und es gibt die Situationen, dass Patienten entweder die Behandlung, so wie das Tumorboard sie festgelegt hat, gar nicht möchten. Das ist dann auch in Ordnung. Das ist ja nur ein Vorschlag, ein Angebot. Es gibt auch die Situation, dass der Verlauf in eine andere Richtung geht, als man das erwartet hat. Beispiel, ein Patient verschlechtert sich rapide und man sagt, die Behandlung, die man eigentlich geplant hat, ist so gar nicht durchführbar, das macht dann für ihn keinen Sinn. Dann wird der Fall im nächsten Board reevaluiert und man ändert dann auch mal das Konzept. Das Board findet wöchentlich statt und so hat man eigentlich kontinuierlich die Möglichkeit, da auch Patienten neu zu besprechen.
Okay, also bei dem Board werden neue Patienten besprochen und die, bei denen sich dann signifikant was verändert hat und man sagt, wir müssen diesen Fall nochmal
ganz genau
neu besprechen. Mhm. Okay. Ja, wir haben sehr viel gelernt heute. Ich habe sehr viel gelernt. Sie haben sehr viel von Ihrem Wissen weitergegeben. Vielen Dank dafür. Ich nehme mit, es ist eine schwere Diagnose und hat eine komplexe Behandlung zur Folge. Aber es ist ein Bereich, in dem sich die Medizin sehr schnell auch weiterentwickelt. Und das Gespräch hat mir auch gezeigt, wie viel Verantwortung darin steckt, diese Diagnose zu behandeln und wie viel Hoffnung auch in Ihrem Fachgebiet der Neurochirurgie steckt. Das ist gibt auch Hoffnung, glaube ich, für Menschen, die mit dieser Diagnose konfrontiert werden. Ein herzliches Dankeschön an Sie beide, Frau Professor Karolos, Frau Dr. Sakica, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns in Ihren spannenden Alltag mit hineinzunehmen. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, klicken Sie gerne mal wieder rein. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön.
Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.